Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Imker-Podcast mit Marco und
Der weihnachtlichen Marie.
ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer gibt es erstmal eine kleine Übersicht, über was wir heute sprechen wollen. Wir haben wieder zwei Punkte mitgebracht zum Thema nachgehakt aus der letzten Folge. Dann haben wir ein paar Neuigkeiten aus der Imkerschaft. Und zwar haben wir wieder eine schöne Studie gefunden mit einigen sehr interessanten wissenschaftlichen Fakten. Dann hatten wir eine kurze Diskussion in unserer BSV-Gruppe zum Thema Honigetikett. Da wollte ich mal kurz von berichten und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Dann unser Hauptthema ist unser Live-Treffen vom letzten Sonntag. Da wollten wir euch ein bisschen erzählen, was so die Kernthemen waren, was euch so besonders unter den Nägeln gebrannt hat. Dann haben wir eine Zuschauerfrage, die wir gerne beantworten wollen. Da geht es um das Thema Zulassung für die Varroa Ziele, die ja jetzt ausläuft oder auslaufen. Dann wollen wir unser Gewinnspiel natürlich auflösen. Und wir haben sogar noch einen kleinen Filmtipp. Würde ich sagen, legen wir mal los.
Das hört sich sehr spannend an.
Ja, nachgehakt aus der letzten Folge. Wir haben euch ja berichtet von dieser Studie, die da rausgekommen ist, über diese schreienden Bienen, die sich aufmerksam machen mit lauten Geräuschen. Und da müssen wir noch nachschießen, dass es sich bei diesen Bienen, die untersucht worden sind, um die Apis cerana handelt. Nicht um unsere europäische Honigbiene, sondern also um die asiatische Honigbiene. Und jetzt weiß man natürlich nicht, ob man das so eins zu eins übertragen kann, dieses Verhalten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir haben da keinen Hinweis zu gefunden. Wir haben zwar ein bisschen recherchiert, aber nichts entdeckt. So, und dann haben wir über die Tropilelapsmilbe gesprochen vor zwei oder drei Folgen, glaube ich. Und da habe ich erzählt, was der Dr. Ramsey so erzählt hat. Und
Beim Binder-Meeting, ne? War das?
ja, genau. Und nicht beim Weimarer Bienensymposium war der ja eingeladen. Er hatte zwei Vorträge und wie gesagt, einen zur Tropilelapsmilbe, den ihr übrigens auch bei YouTube findet. Wirklich sehr sehenswert. Schaut euch das an. Genau. Und letzten Sonntag war eine BSV-Fortbildung durchgeführt, unter anderem von der Pia Aumeier. Auch eingeladen war der Dr. Böcking. Und der sieht das Ganze ein bisschen weniger problematisch und hat darauf hingewiesen, dass Bienen in Brutpausen kein Problem mit der Tropilelapsmilbe bekommen können, weil die nur wenige Tage außerhalb der Brut scheinbar überleben kann.
Das ist ja wahrscheinlich, ne? Die Apis cerana wird wahrscheinlich keine Brutpause haben, ne?
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass der Dr. Ramsey erzählt hat, dass sich die Tropilelapsmilbe halt gerade Richtung Russland ausbreitet. Und ich meine, ich müsste es mir nochmal angucken. Ich meine, er hätte eben gesagt, dass die eben auch in anderen Klimazonen scheinbar überleben kann. Und es hieß halt früher nur in tropischen Gebieten, wo es halt warm ist. Und das konnte er halt verneinen, dass diese Annahme eigentlich so nicht stimmt. Ja. Aber ich sag mal, zur vollen Aufklärung, in Anführungsstrichen, ja, keiner weiß ja sowieso irgendwas Genaues, wollte ich das nochmal nachschießen, damit wir eben auch diese Meinung abbilden.
Wie
Aber
war das denn mit der Cerana nochmal? Das war doch beispielsweise auch, wenn sie so eine hohe Milbenbelastung haben, ziehen sie einfach aus und lassen die Brut zurück, ne?
Ja, genau, die haben ja verschiedene Mechanismen. Die haben eine etwas kürzere Verdeckelungszeit, dann schwärmen die viel schneller. Und ich glaube, die räumen auch die Zellen schneller aus.
Und ich glaube, die schwärmen auch, wenn man die richtig stört, ne? Dann hauen die auch ab, ne?
Ja, genau. Deswegen ist es ja auch schwierig, mit der irgendwelche Untersuchungen zu machen, weil wenn die zu oft kontrolliert werden, dann machen die einfach einen Abgang. Und die
Aber
schwärmen.
ich habe keine Ahnung, weißt du das, ob die in Asien auch zur Honiggewinnung genutzt werden? Nee, ne? Zu kleine, doch?
Ja, ich meine ja. Ich glaube, ist das nicht diese Geschichten, wo die auch in den Röhren haben?
Aber die haben doch auch mega kleine Völker nur, ne? Also
Genau, die
keine
haben nur
großen
ganz
Völker, ne?
wenig. Genau, die haben nur
Aber vielleicht
ganz
weiß
wenig.
das ja jemand.
Ja, genau.
Sonst müssen wir das nachhaken.
Ja.
Ist mir jetzt gerade erst eingefallen, tut mir leid.
Genau, was wollte ich gerade noch sagen dazu? Genau, die schwärmen ja auch nicht wie unsere, sondern die schwärmen dann komplett ab. Ne? Also die mit allem. Die lassen
Ja, meine ich ja,
quasi.
die ziehen komplett aus.
Ja, nee, ich weiß, dass du das meintest, aber ich wollte das nochmal betonen, dass das nicht so wie unser Schwarmverhalten ist bei unseren Honigbienen, sondern dass sie wirklich, die lassen Brutwaben zurück, hauen sich den Magen voll und hauen dann ab einfach wirklich komplett mit Kind und Kegel. Naja, nicht mit Kind, die Kinder bleiben ja zurück, die Ungeschlüpften. Ja, genau. Ja, und was ich noch erzählen wollte, wir hatten uns da vorab schon drüber unterhalten und deswegen versuche ich das jetzt wirklich möglichst nett zu formulieren, aber ich war wirklich nicht so angetan davon, wie der Dr. Böcking über den Dr. Ramsay gesprochen hat. Das war echt seltsam, muss ich sagen. Also, der Dr. Ramsay hat natürlich in seinem Vortrag auch erzählt, dass diese Forschung sehr teuer ist und dass er eigentlich keine Unterstützung mehr von den amerikanischen Instituten bekommt und dass er einfach um Spenden sammelt, um Spenden bittet, um eben die Untersuchungen, die er bisher gemacht hat, damit er die fortsetzen kann. Und ich meine, das ist ja jetzt so nichts Neues. Witzigerweise hat der Dr. Böcking das selber gemacht in seinem Vortrag und hat dann aber, als die Sprache auf den Dr. Ramsay kam, sehr spannend reagiert und ihm auch, ja, wirklich auch das so formuliert, dass der Dr. Ramsay, wenn man ihn denn Kollegen nennen kann, genauso hat der Dr. Böcking das formuliert, also das ist jetzt auch nicht übertrieben von mir dargestellt, das war halt so, und hat sich halt wirklich, ja, hat halt gesagt, dass der im Prinzip keine Ergebnisse vorlegt, sondern dass er nur Geld spendet oder um Geld bittet, bettelt, um da irgendwie seine Forschungsreisen finanzieren zu können und war insgesamt von den, also hat die Ergebnisse von,
Aber was heißt denn, er legt keine Ergebnisse vor? Das wäre jetzt schon ziemlich unwissenschaftlich eigentlich dann von dem Ramsey, würde ich
ja,
sagen,
es
oder?
stimmt ja nicht. Ja, also ich sag mal,
Wahrscheinlich nur irgendwelche Endergebnisse legt er vor oder so, ne?
Der hat ja, ich meine, er war ja auch derjenige, der zum Beispiel entdeckt hat, dass die Varonen nicht die Hämolymphe saugen, sondern dass sie am Fettkörper rumknabbern. Ne? Und da
Ja, aber
das
warum
hat,
sagt er das denn dann, dass er keine Ergebnisse vorlegt?
ja, er meinte auch, sagt er dann, er hat im Prinzip selbst das wäre überhaupt nichts wert. Weil da hätte Dr. Böcking mit seiner Forschungsgruppe schon vor in den 90er Jahren entsprechend etwas vorgelegt und hätte der Dr. Ramsay das gelesen, dann wäre er viel schneller drauf gekommen und der Dr. Böcking wurde nicht erwähnt in der Arbeit, die der Dr. Ramsay dazu veröffentlicht hat. Also das war so richtig, ne? Also man merkte richtig, dass das so, ja, der war gekränkt, ne? Aber das war so, also ich war echt ein bisschen
Aber das
geschockt.
können wir ja gar nicht beurteilen, ob das jetzt zu Recht ist oder nicht, ne? Vielleicht ist er ja vielleicht zu Recht gekränkt, ne? Kann ja gut möglich sein, ne? Oder vielleicht auch nicht, aber das können wir halt nicht beurteilen, ne?
Ja, ich sag mal so, der ganze Ton, wie er das vorgetragen hat, das war so richtig unprofessionell einfach. Selbst wenn es so war, muss man das in diesem Moment so. Also ich habe mich auch mit einigen unterhalten, die natürlich ja auch dabei waren. Es war sehr gut besucht. Ich glaube, um die 130 BSVler waren drin, auch manche ohne BSV-Schein, die aber einfach nur Interesse hatten. Und ich war echt geschockt und ich hatte mich mit zwei, dreien unterhalten, die genauso total irritiert waren von diesem Verhalten einfach. Also ich fand das wirklich komisch. Und ja, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ansonsten war der Vortrag von ihm sehr spannend tatsächlich. Also ich mag an dem Dr. Böcking, dass er total unaufgeregt ist, dass der eben nicht Panik verbreiten will, sondern alles so ein bisschen abmildert und sagt, so ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Piano machen, das sind die Fakten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Hört sich ein bisschen an wie Dr. Otten.
Unaufgeregt, faktenbasiert. Fand ich gut. Genau, das war das. Ja, dann war unser nächstes Thema, Neues aus der Imkerschaft. Und dann habe ich ein Bekannter hat mir eine Studie zukommen lassen, also einen Link von einer, ich glaube, amerikanischen Fachzeitschrift, die diese Studie jetzt veröffentlicht hat oder einen Artikel darüber. Auf Englisch werde ich auf jeden Fall unten verlinken, wie immer. Und im Prinzip geht es darum, dass die halt das lang und breit untersucht haben, verschiedene Genome sich angeschaut haben und so weiter und herausgefunden haben, dass die Honigbiene also seit 7 Millionen Jahren auf dieser Erde existiert. Soweit, so gut. Was das Interessante ist, man ist sich jetzt sehr sicher, dass die Honigbiene original aus Asien stammt und dass es drei Vorfälle gab, wo die Honigbiene sich ausgebreitet hat. Und zwar einmal Richtung Afrika und einmal Richtung Europa. Und was das eigentlich Interessante ist, das sind ja so vollkommen unterschiedliche Klimazonen und man hat also dann weiter untersucht, wie konnte das sein, dass die Biene es geschafft hat, sich über diese verschiedenen Kontinente hinweg anzupassen. Und man geht davon aus, dass es daran liegt, dass die Arbeitsbienen so eine krasse Fähigkeit haben, sich einfach anzupassen. Und ja, und zwar auch in sehr kurzer Zeit scheinbar auch. Und dass das eben der Grund ist, dass die Honigbiene so erfolgreich ist weltweit. Das fand ich sehr interessant. Ich verlinke euch das, wie gesagt, könnt ihr euch mal selber anschauen. Ich finde es immer schön, wenn man solche Details mal kennt. Hast du dir das auch angeguckt?
Ja, was soll ich dazu sagen? Sehr spannend. Sehr spannend. Nee, es ist jetzt so etwas, was mich nicht so interessiert. Aber jeder hat ja unterschiedliche Interessen. Also macht mich jetzt nicht schlauer, dass ich weiß, dass die Honigbiene vor 7 Millionen Jahren entstanden ist und dann 1 Million Jahre später angefangen hat, sich auszubreiten.
Das stimmt, aber ich sag mal, diese Schlussfolgerung, die Sie daraus ziehen, dass die Arbeitsbiene diejenige ist, die dafür sorgt, dadurch, dass sie das Verhalten sehr schnell ändern kann, dass diese Ausbreitung stattfinden kann, das finde ich schon spannend, auf die heutige Zeit übertragen. Wenn man sich anguckt, wie ja doch unsere Natur sich immer schneller ändert und die Gegebenheiten für die Honigbienen immer anstrengender werden, Stichwort Pestizide, Nahrungsmangel und so weiter, das macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Also ich würde das so in diesen Kontext übertragen wollen.
Ja, aber das kann man doch gar nicht vergleichen.
Nee, natürlich nicht, aber es ist vielleicht die Hoffnung, dass die Honigbiene, dass die Arbeiterinnen sich doch schnell genug anpassen können, dass die Honigbienen das auch auf Dauer schaffen. Ich meine, da gibt es ja doch diverse Bedenken.
Ja, wenn die Menschen die Bienen in Ruhe lassen, dann schaffen die es vielleicht irgendwann.
Ja, genau, das ist eines der Themen da drumherum. Naja, ich fand es auf jeden Fall interessant, deswegen wollte ich gerne davon erzählen.
Ja.
Ja, und dann hatten wir noch eine Diskussion bei uns in der BSV-Gruppe, wo auch einige HSVs drin sind. Und zwar haben wir über das Honigetikett diskutiert. Und die Ausgangsfrage war von einem Kollegen, ob es reicht, dass man nur die Stadt draufschreibt oder ob man auch draufschreiben muss, dass der Honig aus Deutschland kommt. Und da haben wir in die Unterlagen geschaut und festgestellt, dass es in der Honigverordnung ganz klar steht, das Land muss draufstehen. Ich glaube, soweit ist das auch klar. Also ich kann natürlich schreiben, Honig aus Monheim am Rhein, das ist vollkommen okay. Ich muss aber trotzdem draufschreiben, auch dass der Honig aus Deutschland stammt. So, und die eigentliche Diskussion, die ich jetzt interessant fand, war, also auf meinem Etikett steht drauf, 100% Honig aus Monheim am Rhein. Ich zeige das Etikett mal kurz in die Kamera für die YouTube-Menschen.
Zeig nochmal, ich habe es nicht genau gesehen. Ja, okay.
Ich bin gerade nicht gut in der Lage, das.
Ja.
So, und jetzt war die Frage, ob man 100% schreiben darf. Das 100% bezieht sich ja nicht auf den Honig. Man darf ja nicht schreiben, echter Honig, weil das ist klar. Laut der Honigverordnung dürfen wir nur echten Honig als Honig bezeichnen. Und wenn wir schreiben, echter Honig, dann werben wir mit, wie ist nochmal der Fachbegriff? Mit Selbstverständlichkeiten und das ist halt, darf man nicht. Die einzige Marke, die das darf, ist der Dip. Auf dem Dip steht ja drauf, echter deutscher Honig und die machen das schon so viele Jahrzehnte, dass sie einfach so ein Gewohnheitsrecht haben, was das angeht, aber wir dürfen das nicht. Das 100% bezog sich von mir auf Monheim am Rhein und wir sind und jetzt uns nicht sicher, ob man das darf oder nicht. Und mich würde total interessieren, ob einer von euch das weiß. Und zwar sicher weiß. Also wir waren uns echt nicht einig. Die meisten waren eher für davon höchstwahrscheinlich nicht. Wir haben uns geeinigt auf, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber das wäre jetzt wirklich interessant zu wissen. Eigentlich ist das Etikett ja einfach, sage ich mal. Ne? Man darf nicht mit Selbstverständlichkeiten werben. Wenn man was Besonderes auslobt, dann muss es auch was Besonderes sein. Also wenn ich Premium draufschreibe, dann muss es auch eine Premium-Qualität haben. Das bezieht sich auf den
Das darf man, glaube
Wassergehalt.
ich, aber auch nicht, oder?
Doch, da
Premium.
gibt's klare Vorgaben. was der Honig.
Das habe ich aber noch nie gehört, dass man schreiben darf Premium-Honig. Das ist doch fast genauso wieder wie das Gleiche, wie hier der beste Honig oder der tollste Honig. Das darfst du ja auch alles nicht schreiben.
Also bei Premium ist es so, dass du gewisse Vorgaben erfüllen musst, was eben Wassergehalt angeht, was die Messwerte angeht, die Inventarsgeschichte und so weiter. Und wenn du das erfüllst, darfst du es draufschreiben.
Habe ich noch nie gesehen.
Das sieht man auch eher bei den Biofahr und so etwas, bei diesen großen Abfüllern. Da sieht man das schon mal drauf.
Interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man das darf, weil es eigentlich auch Blödsinn ist.
Ja, ich sag mal so, das Dip-Etikett, ich meine, die sind ja auch ein bisschen strenger als die Honigverordnung. Das ist ja im Prinzip auch schon ein Qualitätssiegel. Ne? Und viele Kunden empfinden das ja auch so. Also man kann ja über das Etikett sagen, was man will, aber viele Kunden verbinden damit Qualität. Und so gibt es entsprechend festgesetzte Bezeichnungen, steht in der Honigverordnung und in
Da
diesem.
steht echter deutscher Bienenhonig drauf, auf dem Etikett. Dip. Echter deutscher Bienenhonig, ja. Ich habe so lange kein Dip-Etikett mehr gesehen.
Zumindest echter Honig und das darf man halt eigentlich sonst nicht schreiben.
Ja. Ja, das ist ja Blödsinn, ne? Entweder ist es Honig oder ist es kein Honig, ne?
Ja,
Da braucht man nicht echter Honig.
aber ich sag mal so, man wundert sich ja schon ein bisschen, dass das so streng ist und an anderen Stellen bei Lebensmitteln, ich sag nur Mogelpackung, hast du so eine Packung, ja, ist so viel Inhalt drin, das ist dann
Ja,
irgendwie
aber
okay
die
oder
werden
was?
schon alle richtig etikettiert sein, diese Packung, ne?
Ja. Aber ich meine, es geht ja um eine Verbrauchertäuschung. Und ich sag mal, wenn ich echter Honig draufschreibe, also die Täuschung finde ich schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass man das nicht darf. Aber gut. Und zumal es ja auch einfach eine Riesendiskussion gibt mittlerweile. Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Dokus und irgendwelche, nicht Serien, sondern irgendwelche Magazine, die untersuchen, ob der Honig jetzt echt ist oder nicht, was da drin ist. Und ich meine, wir hatten ja auch schon das Thema mit der Apimondia, wie viele da verfälscht waren, wie viele Honige. Also, was ich sagen will, ist, Honigverfälschung ist ein Riesenthema.
Ja, aber das betrifft ja uns jetzt eigentlich nicht als Imker. Ne? Wir verfälschen ja den Honig nicht.
Nee, aber ich sag mal, deswegen finde ich es einfach mittlerweile ein bisschen schwierig, dass man sagt, wenn Honig draufsteht, dann kann der Kunde sich darauf verlassen, dass Honig drin ist. Ich meine, natürlich sollte es theoretisch so sein, aber praktisch wissen wir, dass es halt nicht so ist. Es ist vermutlich noch ein relativ kleiner Prozentsatz, aber es ist ja doch immer wieder so.
Also ich denke, in Deutschland kannst du dich da schon relativ drauf verlassen, dass du auch, wenn du Honig kaufst, Honig bekommst.
Ja, aber es ist halt wirklich nur relativ. Aber ich meine, erinnerst du dich, dass Jürgen Binder, ich weiß gar nicht, wann war das, Anfang diesen Jahres, glaube ich, hat er ja groß angekündigt, er wäre einer Riesensache auf der Spur und die würden Untersuchungen machen und das würde richtig die Welle geben. Und man hat nie wieder was davon gehört.
Aber wahrscheinlich nicht genug Spenden eingegangen.
Ich weiß nicht, vielleicht war es auch nicht so skandalös, wie er erwartet hat.
Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, bei sowas finde ich es immer schwierig. Warum muss das jemand Privates machen? Ne? Sowas, das wäre eigentlich eine Aufgabe von irgendwie einer öffentlichen Anstalt oder so, solche Untersuchungen zu machen. Dadurch, dass, und das ist, wäre dann zumindest dann auch neutral. Also wenn jemand das dann wie Jürgen Binder macht, dann ist es per se schon nicht neutral. Das ist ja das Problem an der Sache, ne?
Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten im BSV-Kurs, wir hatten ein oder zwei Folien hatten wir dazu. Ich glaube, Main hatte das sogar untersucht. Aber das Problem ist ja, dass diese Messtechniken immer besser werden und auch die Verfälschungsmöglichkeiten werden ja immer besser. Und so wie ich das verstanden hatte, hatte der Jürgen Binder so untersuchen lassen, wie die das bei der Apimondia gemacht haben. Mit
Ja,
diesen.
irgendwie 300 € die Probe, irgendwie sowas, meine ich mal gelesen zu haben, ne?
Ist unfassbar viel Geld. Und
Vielleicht lag es auch an Corona, dass die Labore jetzt keine Zeit haben, die Honigproben zu nehmen oder zu untersuchen, weil sie die ganzen Corona-Tests machen müssen, weil es lukrativer ist.
vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, aber ich sag mal, er hat ja die Riesenwelle angekündigt. Die Welle wäre jetzt vermutlich nicht an uns vorbeigegangen.
Ja, das hätte ja spätestens dann auf diesem Bienensymposium zum Besten gegeben, wenn das der große Skandal wäre und er der große Honigaufklärer in Deutschland wäre.
Ja, vermutlich.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall eine spannende Diskussion und ist generell alles ein spannendes Thema mit dem Honig. Da können wir auch vielleicht nächstes Jahr mal die ein oder andere Folge zu machen, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Hauptthema.
Unserem Chat. Unserem Chat, der leider nicht so richtig geklappt hat, aber wir geloben der Besserung irgendwie. Wir hatten am Tag vorher das mal probiert, da ging es eigentlich auch, aber wir haben es natürlich ohne Zuschauer probiert. Nur wir waren in dem Chat drin und hat irgendwie alles geklappt und dann während des Treffens hat es irgendwie dann nicht so richtig geklappt. Was irgendwie vielleicht auch am Apple von Marie liegt, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir da mit diesem Streaming-Programm und dem Apple ziemliche Probleme und werden mal schauen, dass wir das im nächsten Jahr über einen Windows-Rechner laufen lassen und dann mal sehen, ob wir dann die Einstellungen besser hinbekommen. Also wir hatten das dann abgebrochen, den Livestream über YouTube und hatten einen Zoom-Chat aufgemacht und ich weiß nicht, in der 15, 16 Leute waren wir dann, glaube ich,
Wobei der Stream
im
lief noch
Peak.
weiter tatsächlich, aber halt nicht so hübsch aufgemacht, wie wir das ja jetzt ja üblicherweise machen. Aber es wurde noch weiter gestreamt erstmal auf jeden Fall. Also
Ja,
insgesamt
und
so
wie
um die
gesagt,
20
konnten wir
Leute.
dann auch irgendwie aus datenschutzrechtlichen Gründen wollten wir das dann nicht veröffentlichen, weil da die ganzen Klarnamen von den Leuten drin waren und wir jetzt auch keine Einverständniserklärung von den Leuten hatten. Und deshalb haben wir dann darauf verzichtet, das online zu stellen, wobei ich auch glaube, dass die Qualität nicht sonderlich gut war.
Das weiß ich nicht, aber wir haben auch natürlich ganz schön abgelästert und
Das stimmt nicht.
na, auch ein bisschen haben wir schon klare Worte gefunden zu manchen Themen. Also ich natürlich nicht.
Zoetrope,
Und
Lapislazuli.
ja, aber es war, ich sag mal, ich glaube, 20 Leute waren es mit allem drum und dran und es war ein total tolles Gespräch, als es dann einmal geklappt hat. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ging auch doch länger. Also wir hatten erstmal so gesagt 1 Stunde, weil irgendwie waren wir auch schon ein bisschen müde und so, aber dann haben wir uns doch ganz schön festgequasselt.
Ja.
Ja, erzähl doch mal von den Themen.
Ich soll von den Themen erzählen, ja. Das ist natürlich im Nachgang immer ein bisschen schwierig, so zu sagen, worüber wir geredet haben. Aber so große Themen war, wir haben über künstliche Besamung gesprochen. Wir hatten einen Chat-Teilnehmer, ich glaube aus Wiesbaden oder Mannheim, Kai, der sich mit dem Thema doch ganz gut auskennt. Und deshalb, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal
Kai
von
und
vorne.
künstliche Besamung.
Ja, jedenfalls, er hat dann so ein bisschen aus seiner Praxis erzählt, wie er besamt, womit er besamt. Und dabei kam es dann zum Gespräch, dass er ein Gerät hat, irgendwie aus der Türkei, das irgendwie ähnlich dem Schleigerät ist, aber nur 500, 600 € kostet. Und da wäre er ja ganz mit zufrieden und es würde sich lohnen. Da müsste man nicht großartig dann immer in diese teuren Geräte investieren. Wobei auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Leistung von dem Schlei ist oder von den Leuten, die das weiterentwickeln, dass sie es bereiterstellen. Das müsste man ja auch irgendwie ein bisschen honorieren. Ne? Das muss man sich dann immer überlegen, ob man dann Sparfuchs ist oder ob man ideell die Sache unterstützt.
Wie wir übrigens eigentlich drauf gekommen sind, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen. Wir hatten einen Teilnehmer, der noch eine Rückfrage hatte. Wir hatten ja unsere Folge zum Thema, wo wir über Belegstellen und so weiter gesprochen haben. Und er war ein bisschen überrascht, dass wir uns auf diese Rassediskussion eingelassen haben. Das ist auch vielleicht gut, wenn wir das nochmal klarstellen. Wir haben uns wahrscheinlich wieder so verrannt wir beide, dass wir eigentlich nicht ganz klar gesagt haben, was aber eigentlich unsere Meinung ist, dass wir uns eben gerade nicht darauf einlassen, sondern dass wir eigentlich finden, jeder kann die Rasse halten, wie er will. Nur wenn ich natürlich eine relativ reine Linie möchte oder die Bienen nicht dann früher oder später wieder zur Landrasse machen möchte, dann muss ich natürlich auf verschiedene Sachen zurückgreifen, eben zum Beispiel Belegstellen, Beschickung und so weiter. Und dann kamen wir halt darauf zu sprechen, dass das einzig wirkliche, sichere natürlich die künstliche Besamung ist. Und so kamen wir darauf.
Ja, dann haben wir halt darüber gesprochen, wie aufwendig das doch alles ist. Vor allem auch hinsichtlich der Drohnenanzucht, dass die Drohnenanzucht höchstwahrscheinlich deutlich anstrengender und aufwendiger ist als die Aufzucht der Königin. Da kommt natürlich auf den Imker an. Aber
Mhm.
ja, und dann ging es dann noch um so technische Details, vor allem Spermaabnahme, dass die Spermaabnahme doch sehr, sehr aufwendig auch ist. Vor allem, wenn die Drohnen nicht vernünftig sind, wenn die Drohnen nicht vernünftig gefüttert wurden, wenn die Drohnen nicht vernünftig ausgeflogen sind, dann kann man Pech haben. Ich hatte mal so eine Fortbildung. Da haben wir den ganzen Tag hunderte Drohnen gequetscht oder ausgedrückt und oder aufgestülpt, heißt es, glaube ich, ist der richtige Begriff. Und da war, die hatten keinen Sperma, ne?
Waren die zu jung, also noch nicht reif oder
Die waren einfach
taub?
schlecht gepflegt. Schlecht
Okay.
gepflegt. Schlechte. Vom Alter waren die in Ordnung, aber es war einfach, Wetter hat nicht mitgespielt wahrscheinlich. Mehrere Faktoren. Und dann kam man noch darauf, dass es ja auch relativ nicht so lecker ist, wenn man die Drohnen stülpt, ne?
Ja, das hast du sehr anschaulich beschrieben, dass es
Ja.
ziemlich eine ziemlich stinkige
Also man
Angelegenheit ist.
stinkt wirklich so dermaßen. Eigentlich ist die Imkerei ja so geruchstechnisch, ist das ja eher angenehm, ne? Also da ist ja in der Regel eigentlich keine Geruchsbelästigung. Aber bei dieser Drohnengeschichte. Und ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich stinke doch ganz schön. Und die armen Leute mit bei 30 Grad im Zug haben sich bestimmt total gefreut, ne? Und dachten, ich hätte 2 Tage unter der Brücke geschlafen.
Ja, ich finde auch der Geruch von Bienenkot ist so speziell auch irgendwie. Man kann das gar nicht so richtig einordnen, was das ist. Das ist nicht schön, ja.
Und man kann das auch irgendwie nicht vermeiden, selbst wenn man die vorher abkuten lässt. Irgendwelche sind immer noch dabei, die dann leider voll sind. Ja, was hat er noch gesagt? Ja, er hatte dann vor allem auch gesagt, dass er jetzt nicht die besamten Königinnen in den Wirtschaftsvölkern nutzt, sondern eigentlich nur F1-Königin, weil ihm da die Leistung von den besamten Königen zu gering wäre im Vergleich zu den F1-Königinnen.
Naja, ich sag mal so, besamte Königinnen in Wirtschaftsvölk zu führen, ist auch, glaube ich, nicht so sinnvoll, weil ja doch die Spermatheca nicht so voll ist, vielleicht wie bei der künstlichen, bei der natürlichen Begattung und die dann auch einfach
Auch
vielleicht
das weiß
schneller
ich nicht.
umgewalzelt werden.
Das kannst du ja selber beurteilen. Das kannst du ja selber beeinflussen, Entschuldigung. Es gibt ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Die einen, ich glaube, die Samen, glaube ich, mit 6, was ist das, UL? Ich weiß gar nicht, die Maßeinheit. Ne?
Keine Ahnung,
Ja.
weiß ich auch nicht.
Und die anderen, wir Samen mit 10, 12, unterschiedlich. Ne? Aber da fällt mir gerade noch ein, ich habe die Tage eine E-Mail bekommen, dass die Frau Winkler, die werden ja sicherlich einige kennen, wird dieses Jahr wahrscheinlich ihre letzte Besamungstour machen
Oh,
und
oha.
dann aufhören.
Das ist eine große Ankündigung. Aber ich glaube, die sind auch beide ziemlich alt schon, ne?
Ja, über 80, glaube ich.
Damit gehen richtige Urgesteine.
Ja, es gibt ja noch den Brause, ne? Als Eltern. Der besamt, glaube ich, auch noch. Ich
Uiuiui.
glaube, man kann sogar die Völker dahin schicken zur Besamung, wenn ich das richtig per Overnight Express. Kannst du deine Mini-Plus-Einheit dahin schicken mit der gekäfigten Königin? Dann besamt ihr die. Kannst du die wieder zurückschicken?
Tja, es hat sie die Frage, macht sie nur die Reisen nicht mehr oder macht sie, hört sie ganz auf?
Aber das war jetzt der Brause, ne? Nicht die Winkler. Ich
Ach
denke mal, die
so.
Winkler werden ganz aufhören.
Okay.
Ja,
Ja, gut,
mit
ich
80
meine,
plus kann man auch irgendwann mal aufhören,
ja,
ne?
also mehr als wohlverdienter Ruhestand, eindeutig.
Ich weiß ja nicht, die reisen ja mit dem Wohnwagen rum, ne? Die reisen dann von Stelle zu Stelle, von Mai bis, ich denke, bis August, sind die in ganz Europa mit dem Wohnwagen unterwegs, ne? Und parken ihren Wohnwagen dann vor dem Ort, wo besamt wird. Und abends gehen sie dann in den Wohnwagen rein.
Das ist, ich finde, das ist so ein Leben im Zeichen der Biene, ne? Bewundernswert. Absolut bewundernswert. Habe ich größten Respekt vor.
Ja,
Toll.
das ist halt ihr Einkommen, ne?
Ja, gut, aber.
Ja, sie sind ja jetzt keine Imker an sich, ne?
Ja, aber ich sag mal, mit über 80, das machst du doch aus Überzeugung und nicht höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es sehr, dass sie es aus Überzeugung machen und nicht, weil sie finanziell davon abhängig sind. Das wäre wirklich schade.
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht schmeckt das Geld trotzdem, ne?
Naja, nun aber, naja, komm, ich, also ich, nein, das ist Überzeugung mit Sicherheit.
Wer rastet, der rostet, oder wie heißt das, ne?
Ja, definitiv. Übrigens, wer sich für das Thema interessiert, künstliche Besamung und mehr darüber erfahren möchte, war vor einem Monat bei dem Montagsimker vom Ralf Sester, der Martin
Heißt
Koch.
das Sester oder siehst du? Das wissen
Ja,
wir immer noch
das, keine
nicht, ne?
Ahnung, wir wissen, sagt uns ja auch keiner. Vielleicht sollten wir ihn mal
Vielleicht müssen
fragen.
wir ihn mal anrufen.
Genau, ich glaube, Martin heißt er mit Vornamen, ne? Martin Engel, der war bei ihm. Ich glaube, 2 Stunden oder was geht das? Ich habe es noch nicht ganz geguckt. Super interessant, sehr empfehlenswert. Also alle, die sich mehr damit beschäftigen wollen, gucken bei den Montagsimkern.
Matthias Engel.
Matthias, okay. Und können dort, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, mit auch sehr interessanten Videomaterial.
Fuß eingeschlafen.
Tja, alter Mann,
Ja.
ne? Ja, nur die YouTuber können sehen, wie Marco gerade rumhampelt. Ja,
Ja.
worum haben wir noch gesprochen? Künstliche Besamung, was hatten wir noch für Themen?
Ja, das leidliche Thema der Aumeiers, Binders und Kos, ne?
Ja.
Da haben sich ja alle wieder ein bisschen drüber aufgeregt.
Ja, es ist wirklich, das ist echt ein Thema, was sehr emotional diskutiert wird, ne? Aber ich sag mal, diese Gurus, die rufen das ja auch hervor, ne? Also die rufen Hater hervor und die rufen Jünger hervor
Ja,
und
und es
die.
gibt auch noch welche, die beide scheiße finden. Das fand ich am interessantesten.
Ja. Ja, gut. Ich meine, die sind aber auch alle wirklich, ich sag mal, Charaktere. Und ich kann schon verstehen, wenn man das nicht so gut abkann. Aber ich finde das trotzdem immer schade. Ich habe auch versucht, das so ein bisschen herauszustellen, dass ich das so sehe. Ich meine, ne, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich einen Jürgen Binder ein bisschen schwierig finde, aber trotzdem, da gibt es einfach eine Kompetenz und die muss man anerkennen. Ne? Also da gibt es nichts zu diskutieren. Und was er auf die Beine stellt mit der Armbruster Imkerschule und mit dem Weimarer Bienensymposium, das ist einfach nur toll. Ne? Und ich finde auch bei der Pia Aumeier, ja, man kann
Ja,
sich.
bist du dir so sicher, dass der Jürgen Binder so ein guter Imker ist?
Nö.
Oder ob das mehr Schein als Sein ist?
Aber ich
Oder
sag
sich
mal.
gut verkaufen?
Könnte sein, aber ich sag mal, wenn ich mir, ich habe mir ja schon ein paar Kurse von ihm angeguckt. Da ist jetzt ja auch wieder über die Feiertage bietet er wieder einiges an.
Ja, aber das ist doch einfaches imkerliches Handwerk.
Ja, aber ich sag mal so, das Wissen über den Fettkörper und sowas, ich finde schon, dass er das ganz gut rüberbringt. Ob das jetzt alles nur nachgeplappert ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber trotzdem muss man auch sein Werk anerkennen, die Armbruster Imkerschule aufzubauen und eben das
Ja.
Weimarer Bienensymposium und so weiter.
Ja, nö, das habe ich ja damit nicht in Frage gestellt. Ich meinte nur, ich denke einfach mal, dass er sieht sich ja so als die Leuchtgestalt der deutschen Imkerschaft, aber er ist nicht der deutsche Imker, so wie
Nee.
er sich da darstellt. Da sollte man Abstand von nehmen, finde ich.
Ja, ich. Er kann sich ja gerne so empfinden. Was ich nicht mag daran, ist eben dieses andere Leute in die Tasche hauen irgendwie. Ne? Und also wirklich
So wie wir
schlecht.
jetzt. So wie wir jetzt.
Nee, eben so gerade nicht. Weil, also, naja, ich denke, ich habe das oft genug gesagt. Ich denke, alle wissen, was ich meine. Ich finde das einfach nicht gut, dass man nicht respektvoll miteinander umgeht. Man kann ja eine Meinung haben und ja, ich bin auch schon mal entgleist, aber grundsätzlich. Muss man auch die Arbeit einfach anerkennen. Man kann nicht so einen Rundumschlag machen und sagen, es ist alles scheiße und ich sollte aufhören zu reden.
Ja, was auch irgendwie ein bisschen, was ich nicht so schön finde, ist, dass das alles dann so kommerziell ausgerichtet ist, ne? Also immer, ich verkaufe das weiter und das weiter und dann gibt es noch ein Nagelbrett da, was verkauft wird, was irgendwie seit 40 Jahren in 40 Jahren alten Büchern schon vorhanden ist, aber jetzt
Ja.
als die neueste Errungenschaft dargestellt wird.
Naja, das ist aber von dem
Ja, aber das ist doch sein
Eggers.
Kompagnon, oder?
Ja.
Die
Das ist
sind
ein bisschen.
Bros.
Genau, da gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Video, wo wir vielleicht in der nächsten Folge drüber sprechen. Video inhaltlich eigentlich top, aber es gibt auch so ein paar Punkte. Aber da sprechen wir in der nächsten Folge drüber.
Ja, das ist soll ja jeder Geld verdienen. Das ist ja steht ja außer Frage, ne? Man muss ja von irgendwas leben. Nur wenn das Geld verdienen mehr im Vordergrund als diese Leidenschaft, würde ich jetzt mal einfach sagen, ist das immer ein bisschen schwierig. Also man verkauft es ja so als Leidenschaft, aber im Endeffekt steht dann eher das kommerzielle Interesse im Vordergrund. Aber es wird suggeriert, dass die Leidenschaft im Vordergrund steht. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig.
Ja, da gibt es auch das ein oder andere bisschen Gossip darüber zu berichten. Aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Also wer noch mehr,
Kannst du dir den Mund wieder verbrennen?
genau, wer mehr Gossip hören möchte, muss dranbleiben. Ja, hatten wir noch
Aber
ein
wir hatten noch über
anderes?
die Belegstellen gesprochen. Also er hatte ja irgendwie erzählt, dass es eine Karnika-Belegstelle auf Helgoland auch gab und dass die sehr gut gewesen wäre, aber jetzt irgendwie anscheinend nicht mehr so vernünftig geführt wird und dass die Linien, die dort oder die Linie, die dort ist, sich überhaupt nicht mehr rentiert, dass man die Bienenkönigin dorthin schickt. Und dann hat er auch noch erzählt, dass seiner Meinung nach viele der Inselbelegstellen im Wattenmeer nicht sicher sind, da sie einfach viel zu nah beieinander liegen und
Ja.
bedingt dann durch Winde
Das habe ich
dann
schon
die
öfter mal gehört, ja.
Drohnen einfach rübergeweht werden. Ne? Ja gut, da wird es wahrscheinlich keine Untersuchungen zu geben, weil keiner der Belegstellenbetreiber wird das sicherlich wollen. Ne? Außer wenn es eine Karnika-Belegstelle ist und auf einmal sind rote Ringe dann bei den Bienen, dann weiß man, oh, da ist was aus Baltrum rübergeflogen.
Ja, in der Tat. Wobei wir das mit der Belegstelle jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung wissen, ne? Das ist jetzt, aber das ist schon spannend.
Das
Also
war jetzt ja
wenn.
nur eine Zusammenfassung
Ja,
der.
klar.
Ja, und dann hatten wir noch diese Mondscheinbegattung. Da waren auch zwei. Ne?
Ganz spannendes Thema, ja.
Die sich da mit dem Thema beschäftigt haben. Und da ist mir dann eingefallen, es gibt ja diesen Gilbert Bast, ich glaube aus dem Saarland, der macht das auch und hat auf seiner Facebook-Seite da immer ein paar interessante Bildchen, wie er das da mechanisch löst, dass das Flugloch dann auf und zu geht und wie das dann auf und zu geht. Das ist relativ interessant.
Ich schreibe mir das mal auf, dass wir das vielleicht auch
Ja.
verlinken.
Ja. Ah, und dann hat man noch über die Frau Heike Aumeier gesprochen und ihren Facebook-Account und dass sie dort eigentlich immer relativ interessante Beiträge hat. Also auch so selbstreflektierte Beiträge. Beispielsweise der letzte Beitrag war, dass sie mal drei tote Völker gezeigt hatte und dann aber auch genau auch aufgelistet hat, woran diese Völker gestorben sind. Und
Das war sehr spannend.
das fand ich sehr gut, dass hier auch so eine Berufsimker, Reinzuchtzüchterin, auch Varroa-Schäden hat, Völker mit Varroa-Schäden, wo die Varroa-Behandlung nicht geklappt hat. Ne? Also da muss sich also keiner irgendwie schämen, wenn ihm das jetzt passiert, dass die Völker tot sind. Das passiert einfach jedem.
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass man offen drüber spricht. Das sollte natürlich niemals ausarten in, ja, okay, passiert jedem, ist mir jetzt auch passiert, ist scheißegal, das wäre auch blöd. Aber ich sag mal, gerade in der Berufsimkerei, wo man so viele Völker hat, wenn da eins, zwei, drei durchs Raster fallen, das kann ja gar nicht ausbleiben. Und ich gebe dir vollkommen recht,
Jetzt
also.
relativierst du das ja wieder und sagst, sie haben so viele Völker und deshalb können Völker sterben, aber wenn jemand wenig Völker hat, darf kein Volk sterben, weil dann darf nicht aus dem Raster fallen.
Ich habe ja nicht gesagt, es darf kein Volk sterben. Ich habe nur gesagt,
Das hat
ich.
sich aber so angehört. So dieses erhobene Zeigefinger.
Nee.
Wenn dir ein Volk stirbt, kommt die Marie bei dir zu Hause vorbei.
Auf jeden Fall mit der Knute. Nein, was ich sagen wollte, ist, es wäre fatal, wenn man denkt, aha, das passiert jedem, ist mir jetzt halt auch passiert. Das sollte man niemals denken. Was man denken sollte, ist, shitte, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich es besser machen? Ich meine, jeder von uns hat Verluste. Früher oder später und mal mehr und mal weniger. Aber man sollte jedes Mal schauen, auch das, was Heike Aumeier, ja, Heike Aumeier ja auch gezeigt hat. Ja, mit den Aumeiers kommt man schon mal durcheinander. Was Heike Aumeier ja gezeigt hat, dass man eben sich genau anschaut, was ist passiert. Und daraus dann ableitet, was habe ich falsch gemacht und wie kann ich es besser machen. Aber ich
Meinst du,
gebe.
die werden oft verwechselt? Dann kriegt die eine E-Mails, die eigentlich für die andere bestimmt ist und umgekehrt?
Ich habe das schon ein paar Mal im Forum gelesen. Dass im Forum Neulinge Heike für Pia halten. Und Heike hat das schon in sehr vielen Beiträgen klargestellt, dass sie nicht die Aumeier ist, sondern die andere Aumeier.
Ich könnte mir gut vorstellen, in die eine Richtung ist es unangenehmer als in die andere Richtung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Pia Aumeier das groß kratzt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, sind ist ja eh die falsche Biene.
Naja, genau genommen hat sie ja Landrasse. Oder sagt das.
Aus Kroatien oder woher?
Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass die Beiträge von der Heike bei Facebook sehr, sehr lesenswert sind.
Ja,
Und
sie hatte da zum beispielsweise auch so einen Beitrag, was vielleicht für Anfänger ganz gut ist, unterschiedliche Bienenvölker. Und dann hat sie so ein Rätsel gemacht, dass man bitte schätzen sollte, wie viel Oxalsäure geträufelt werden soll, die einzelnen Völker, ne?
habe ich gar nicht gesehen. Spannend.
Ja, und dann hatte sie, ich glaube, 5 Völker und dann hat sie dann genau aufgezählt oder aufgeschrieben, wie viel sie dann je Volk geträufelt hat. Und dass es oftmals von oben nach wenig aussah, aber dann, wenn man richtig mal geschaut hat, dass sie eher unten saßen. Und sie hat ja auch da Dandrämchen, dann ist es halt so, das kann dann doch noch eine große Kugel sein, wenn sie eher unten sitzen, ne? Und wenn du nicht genau siehst. Und deshalb ist das manchmal vielleicht ganz sinnvoll, dass man vielleicht mit einer Taschenlampe reinleuchtet, wenn man es nicht genau erkennt. Ich hatte jetzt heute auch 2 Völker, wo ich dachte, ui, sind die tot? Ich sehe von oben gar nichts. Da habe ich auch mal ein bisschen genau mit dem Handy reingeleuchtet und dann saßen die, glaube ich, über fünf Rähmchen unten, aber breitflächig, was man von oben nicht gesehen hätte. Und sie saßen dort natürlich total ruhig, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist eigentlich. Also wenn sie jetzt bei Temperaturen um 0 Grad dir entgegengeflogen kommen, ist schon, ich schon sagen, die Bienen haben ein Problem, wenn sie so unruhig sind.
Ich finde das auch sehr faszinierend, wo du gerade sagst, 0 Grad. Ich meine, wir sind ja jetzt ja kurz vor Weihnachten. Und das haben wir ja selten bei uns im Rheinland, Niederrhein, dass wir um Weihnachten um die 0 Grad haben. Wir haben meistens deutlich über 5, 6 Grad, manchmal sogar über 10 Grad. Das ist so ein Wetterphänomen, was ja jedes Jahr stattfindet.
Da habe
Spannend.
ich auch was gesehen, die Tage. Ich will jetzt den Kanal nicht nennen. Da dachte ich mir, auf uns trifft das nicht zu. Er meinte ja dann hier Wintersonnenwende. Jetzt fangen die Bienen wieder an zu brüten.
Ja, man sagt ja, es sind zwei Faktoren, einmal die Tageslichtlänge und die Temperaturen.
Ja.
Und also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt sofort wieder anfangen zu brüten, aber ich kann mir vorstellen, dass es ab Anfang Januar, dass sie wieder kleine Brutflächen haben.
Meinst du? Würde ich jetzt eigentlich bei uns eher nicht sagen. Bei uns ist es ja eher so, dass im Januar kalt wird, ne? Dass der Januar, Februar bei uns kalt ist.
Müsste man eigentlich tatsächlich mal. Ja, okay, eigentlich müssen wir nur auf die Windeln gucken. Dann können wir es ja sehen. Müssen wir mal dieses Jahr darauf achten. Beziehungsweise nächstes Jahr. Das ist schon
Ja.
interessant, aber ja, ich glaube, das ist so
Ja, das sind
gängige
aber so pauschale
Lehrmeinung.
Aussagen, die man eigentlich gar nicht treffen kann. Vor allem, wenn man sich an ein breiteres Publikum richtet, ne?
Ist ganz wichtig,
Dann
dass man lokal
verunsichert
dazu
man nur die
sagt.
Leute mit.
Ja. Das finde ich generell unfassbar schwierig. Bei Facebook und so weiter sehe ich das so oft, dass die Leute irgendwas posten und dann alle schreien, es ist viel zu früh, es ist viel zu spät, es ist viel zu kalt, es ist viel zu warm. Wo ich mir denke, Leute, ernsthaft, Deutschland ist ein ziemlich großes Land. Und selbst wenn man sagt, es ist nicht groß, es hat schon ziemlich unterschiedlich Küste, Berge, was dazwischen. Also man muss schon die Region mit dazu sagen und sagen, hier bei uns. Deswegen betone ich ja auch so oft, wo wir herkommen. Und ich sag mal, hier in Monheim, wir sind ja direkt am Rhein tatsächlich und der Rhein macht hier auch so einen kleinen Bogen. Das ist wirklich faszinierend. Wir haben hier manchmal 2, 3 Grad mehr als 1, 2 Städte weiter. Also das macht schon einen richtig starken Unterschied teilweise. In diesem Jahr, wann war das denn? Vor 2 oder 3 Jahren, wo ganz viel Obst erfroren ist?
Wie hieß der, wie hast du gerade mal gesagt? Wann war das denn?
Als so viel Obstblüte erfroren ist, ne, wo auch
Ja.
die ganzen Obstbauern Kerzen in die Reihen zwischen den Bäumen gestellt haben, damit die nicht alle erfrieren, die Blüten, hatten wir wirklich hier in Monheim eigentlich kein Problem mit erfrorenen Blüten, aber tatsächlich schon in Langenfeld hatte ich eine Kollegin, wo, ich weiß gar nicht mal, was für eine Art, ich glaube Kirsche oder was, wo die abgefroren sind. Also das ist echt, manchmal sind es auch nur ein paar Kilometer, die echt schon einen großen Unterschied machen. Und ich sag mal, wenn wir jetzt von Gebirgen sprechen, ja, das sind ein paar Kilometer ja teilweise ein Riesenunterschied. Das ist also echt immer wichtig, dass man den Kontext sieht bei sowas.
Ja, was da auch noch relativ interessant war, dass dort ein Chat-Teilnehmer meinte, ich war ja der Meinung, dass der Raps in Norddeutschland erst so Ende Mai blüht, ne? Und er hatte ja dann gesagt, ne, es wäre auch schon Ende April. Und das hatte mich dann ein bisschen verwundert. Und dann kamen wir darauf, Reizhütte mit Proteinteig.
Stimmt. Da haben wir auch drüber gesprochen, ne?
Weil ja, man will ja das Brutgeschehen anreizen oder anheizen. Und das kriegst du ja dann quasi nur durch Proteinfütterung hin. Gibt es ja. Jetzt hab ich sie da vergessen. Es gibt ja auch einen Beitrag, gab es mal auf dem Imkertag in Celle von dem Stöckmann, glaube ich, beziehungsweise von dem Meister, also von einem Mitarbeiter von ihm, der da seine Meisterarbeit drüber geschrieben hat. Früher haben die Bienenvölker immer nach Süddeutschland gebracht, damit sie dann voraus sind und dann pünktlich zum Raps stark genug sind. Sprich, dann haben sie sie wieder hochgefahren. Und seitdem sie diese Futterteigfütterung machen, mit dem Proteinfutterteig, also mit nicht normaler Futterteig, extra ein Proteinfutterteig, und das sind auch nur 300 Gramm oder so, die sie füttern, aber das reicht vollkommen aus, müssen sie die Völker nicht mehr nach unten fahren, sondern können sie oben stehen lassen. Und der Chat-Teilnehmer hatte eigentlich Gleiches berichtet für den Bereich rund um Wiesbaden, dass er das auch so macht, bei einer größeren Völkeranzahl. Und er hatte jetzt natürlich da keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu, aber so. Und subjektiv seine Meinung lautet, dass die Völker deutlich besser dastehen mit der Fütterung. Zumindest in Jahren, wo die Bienen Schwierigkeiten haben, früh Pollen einzutragen. In Jahren, wo sie früh Pollen eintragen können, würde man keinen Unterschied feststellen, aber in den Jahren, wo sie das nicht können, wäre der Unterschied gravierend.
Ich meine, der Bernhard Teufel hat in seinem Buch auch darüber längere Abschnitte geschrieben, müsste ich aber noch mal reinschauen. Ich finde das Thema sehr interessant. Ich lehne das zwar für mich selber ab, aber als Hobby-Imkerin bin ich auch nicht so davon abhängig, dass die Bienen zu einer gewissen Zeit wirklich total startklar sind. Wenn es nicht so ist, ist es halt nicht so. Als Berufsimker oder wenn man halt seine Familie davon ernähren muss, ist das wieder was ganz anderes. Kann ich das nachvollziehen? Aber für mich selbst lehne ich das erstmal ab.
Ja, vor allem, es muss ja dann auch so getimt sein, also mindestens 6 Wochen vor Beginn Rapsblüte. Eher noch früher, eher 2 Monate, würde ich fast sagen. Also dann wäre das bei uns Februar, Anfang, Mitte Februar,
Ja gut,
müsste
ich
man
meine, das
füttern.
würde ja wahrscheinlich mit denen, die nicht ganz so früh schieden, ne? Es gibt ja die ein oder andere, die ja schon im Januar anfangen zu schieden, die erst im Februar schieden, also die Schieder, die könnten das natürlich in einem Arbeitsschritt machen, ne?
Es gibt auch Leute, die schieden schon bei der
Die
Träufelung.
Wintertraube, ne? Ja.
Das ist dann wird geschiedet auf Bienenmasse und im Frühjahr wird geschiedet auf
Gut.
Brutfelder.
Spannendes Thema. Muss ich mir mal bei dir angucken.
Ja, und dann hatte einer noch gesagt, er hatte dann auch mal ein paar Tests mit einer größeren Anzahl von Völkern gemacht. Unterschied, Thermoschied, normaler Schied und bei ihm gäbe es keinen Unterschied.
Und dieser Thermosheet mit dieser Zipperfolie drauf, oder was?
Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er diese Styroporschiede hat, die es ja auch gibt, oder ob er nur diese ganz normalen dünnen Holzschiede hat. Ne? Das haben wir natürlich nicht gefragt.
Da hat ja auch eine Teilnehmerin berichtet, dass der beim Arabien-Symposium, dass da ein neues Sheet vorgestellt worden ist, wo eben kein Kunststoff mehr verwendet werden soll oder weniger. Und stattdessen ist irgendein Strohzeug oder sowas drin, aber so richtig sind sie wohl auch noch nicht rausgerückt damit, was es genau ist. Das ist alles noch ein bisschen geheim scheinbar.
Ja, im Endeffekt könnte man die auch selber bauen mit diesen Dämmplatten. Ne? Nimmst ein
Diese
Rähmchen,
Kokosdinger da.
ja, nimmst ein Rähmchen, Dämmplatte und auf links und rechts haust du dann so Platten drauf, so Tischlerplatten. Dann hast du auch ein Sheet. Aber ist natürlich dann sauteuer, ne? Die Tischlerplatte ist sauteuer. Arbeitsaufwand, also da bist du bestimmt bei 5, 6 € pro Sheet, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr.
Ist nicht bei den die Idee bei den Wärmesheets, Thermosheets, dass die Folie irgendwie auch noch die Wärme von dem Volk irgendwie reflektiert und zurück. Würde mich mal interessieren, ob es da
Ja, aber dann ist ja
irgendwelche.
natürlich dann wieder die Frage, ne? Die Bienen wärmen ja nicht die Beute, ne? Die Bienen.
Ja, klar.
Ja.
Das ist halt wieder das Thema.
Ja. Und
Ich.
das ist ja eindeutig, dass es so ist, ne? Dass
Ja,
sie nicht die
ja.
Beute wärmen, ne? Und dann ist natürlich wieder die Frage,
Gut, aber
Sheet
je weniger nach
macht
außen.
schon Sinn, um den Platz vorzugeben, ne? Und dann dafür zu sorgen, dass der Brutraum nicht verhunigt wird. Das ist für mich der Sinn des Schiedes. Aber dieser Wärmehaushalt weiß ich jetzt nicht, ob der wirklich mit dem Schied erreicht wird oder ob das ein gravierender Unterschied ist.
Naja, ich sag mal so, je weniger von der Wärme verpufft nach außen, weil sie geht natürlich automatisch ja weg, sie bleibt ja nicht in der Traube, je weniger verpufft, desto weniger müssen sie ja nachwärmen, desto weniger Energie verbraten sie ja. Und da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass es tatsächlich so ist, dass sie halt weniger Energie verbrauchen in geschiedeten Beuten und auch mit richtiger Dämmung, also wenn die Deckel vernünftig gedämmt sind und so weiter und so fort. Und dass dann eben doch auch die Frühjahrsentwicklung etwas schneller ist, ne? Und hattest du nicht auch dieses Jahr oder letztes Jahr oder irgendwann hast du dich mal geäußert dazu, dass du doch einen Unterschied bei dir auch siehst, ne? Was die Entwicklung angeht, die im
Ja, aber
Styro
der
sitzen.
Unterschied war vor allem geschlossener Boden.
Ah, okay. Ja, gut, ich meine,
Ja,
aber
und die
zahlt ja
Deckel
aufs.
habe ich seit 20 Jahren gedämmt. Also da weiß ich jetzt nicht, wie es ist, wenn man keine gedämmten Deckel hat. Also ich kenne das gar nicht.
Aber du.
Selbst bei meinem Imkervater, in Anführungszeichen, der hatte schon im Kaukasus hatten die schon wieder gedämpfte Deckel. Gedämpfte, ja, gedämpfte.
Ja.
Gedämmte. Oh. Gedämmte
Gedämmte,
Deckel.
oh, sodass Dämpfe nach außen dringen, aber nicht nach
Ja.
innen dringen. Aber du hast doch Styropor und Holz. Siehst du einen Unterschied? Bei der Entwicklung, Frühjahrsentwicklung?
Ja, joa, also ich habe halt viele Ablegerkisten, sechser Ablegerkisten in Styropor und die sind eigentlich gleichwertig zu den Wirtschaftsvölkern, ne? Also da ist kein Unterschied, wenn ich die dann umsetze in die Holzkiste, rennen die genauso wie die Wirtschaftsvölker. In der Regel würde ich sagen, die Brutflächen sind größer in Styropor. Aber ich habe das natürlich nicht wissenschaftlich untersucht, deshalb ist das alles nur meine subjektive
Subjektiv.
Meinung.
Ja, ich bin mir sicher, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zu. Und ich weiß, dass Pia
Aber das
Aumeier.
ist, ne, es ist halt nicht praktikabel, ne? Also für mich ist es praktikabel, weil ich jetzt nicht auf die Zeit gucke, ne? Aber wenn man auf die Zeit guckt, ist es natürlich vollkommener Unsinn, dass man die Ableger oder die Jungvölker erst in den Styroporkisten hält und die dann nochmal umsetzt. Das ist natürlich ein irrer Zeitaufwand, ne?
Also Pia Aumeier hat das ja untersucht, oder Gerhard Liebig, beide zusammen, weiß ich nicht mehr genau, in welcher Konstellation, da hatten sie mal Zahlen zu gezeigt. Die Ausgangsfrage war, überwintern die Völker besser in Styro oder Holz? Das Ergebnis von denen war nein. Aber ich weiß auch, dass ein Teilergebnis, wo sie jetzt nicht, das, was sie nicht so unterstrichen hatten, schon war, dass in nicht gedämmten Beuten mit offenen Boden und so weiter, dass der Futterverbrauch höher ist. Und ich meine, es ist also ganz klar ein Energieverlust, ne?
Oh, das ist ja egal. Also bei Frau Aumeier kommt ja der wie heißt der Ameluxen Silo 40 Tonner. Also
Wahrscheinlich.
da Butter, ja doch, gibt es ein Video zu, habe ich gesehen.
Okay.
Ich glaube, der Unterschied ist nicht bei der Überwinterung, der Unterschied kommt erst zu tragen bei der Auswinterung.
Ja, genau,
Da
darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus auch, ja.
gibt es den Unterschied.
Genau. Und ich glaube, es geht beides. Ihre Argumentation ist natürlich häufig, dass mit geschlossenem Boden und so weiter, dass man gegebenenfalls eine höhere Schimmelbildung hat. Was natürlich Murks ist, ne? Also wenn man muss man schon richtig dämmen und gucken, dass alles wirklich stimmt, dass man es halt nicht hat. Ansonsten hast du natürlich in dieser kühlen Überwinterung mit Durchzug wenig oder keine Schimmelbildung. Das
Aber gut,
Argument.
Außenraben können immer schimmeln, ne? Das.
Ja, gut, klar, ne? Also ich sag mal, dass man dann so eine Randfarbe hat, wo ein bisschen was drauf ist, das ist ja. Oder wenn in einer Ecke ein bisschen was ist, das passiert halt. Und ich meine, jetzt würde wahrscheinlich die Torben-Schiffer-Fraktion aufschreien und sagen, das ist alles giftig für die Bienen. Da hat er ja auch ganz interessante Untersuchungen zu gemacht. Fand ich gar nicht so uninteressant. Er hatte dieses Wasser, was in den Beuten ist und sich dann da sammelt und unter der Folie und dann von den Bienen wieder aufgenommen wird in der Wintertraube. Dieses Wasser hat er ja untersucht und festgestellt, dass es voll mit Schimmelsporen ist, logischerweise. Und dass es natürlich für die Bienen nicht gut sein kann, das aufzunehmen. Den Punkt sehe ich. Aber kann mir keiner erzählen, dass in einem in einem hohlen Baumstamm, nicht unten auch, wo das ganze Gemüll, alles fällt runter, da ist Gewürm drin und Getier, da wird auch was in der Richtung sein, ne? Dass es jetzt nicht direkt auf die Bienen drauf tropft, okay. Aber ich sag mal, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn man ganz wenig Schimmel in der Beute hat, irgendwelchen in den Ecken, an den Außenecken und so weiter, ich glaube, das ist einfach. Kann schon mal vorkommen. Da würde ich jetzt nicht, gerade für die Anfänger ist das, glaube ich, wichtig zu wissen, wenn das wirklich eine winzig kleine Ecke ist, dann ist das so. Und die Bienen machen das wieder sauber. Wenn man großflächig Schimmel hat, dann sollte man natürlich aktiv werden, ganz klar. Boah, jetzt haben wir aber echt ein paar Themen mal so angerissen, ne? Riesenthemen, über die man eigentlich eine ganze Folge machen könnte. Hat man noch was Spannendes?
Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Das war ja auch schon sehr abendfüllend, diese Themen, ne?
Ja.
Ja, vielleicht so ein paar kleinere Sachen, aber die sind jetzt, glaube ich, nicht so relevant, erwähnt zu werden. Beziehungsweise ich weiß sie auch nicht mehr.
War aber wirklich ein total toller Abend. Also an alle, die gerade zuhören und dabei waren, danke nochmal. Danke auch, dass ihr vor allen Dingen durchgehalten habt, bis wir endlich irgendwas auf die Kette gekriegt haben und dann habt ihr uns 20 Minuten lang nicht gehört. Naja, okay. Aber dann seid ihr alle in Zoom reingekommen und das hat ja auch funktioniert. Dann haben wir noch eine Zuschauerfrage bekommen von einem, ich sag mal, Stammhörer. Und zwar ging es um die Zulassung für die gängigen Varroazide läuft ja aus. Ich glaube, 2022 oder 2023, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall jetzt zeitnah. Und spannenderweise hat in der BSV-Fortbildung Pia Aumeier darauf auch Bezug genommen. Und also die Institute sind dran. Von daher müssen wir uns keine Sorgen machen. Was aber ein Problem ist, diese neue Verordnung schreibt scheinbar vor, dass nur noch Varroazide zugelassen werden können mit einer 90-prozentigen Wirksamkeit. Und also Pia Aumeier hat das so eingeschätzt, dass sie eigentlich kein einziges Varroazid kennt, was tatsächlich 90% Wirksamkeit hat, weil es ja auch einfach viele Faktoren sind, die da dranhängen. Aber ich sag mal, da wird es Laboruntersuchungen geben, die vermutlich auch besser ausfallen als vielleicht in der Realität. Das ist vielleicht noch spannend zu wissen dazu. Aber ansonsten, die Institute sind dran. Das war eigentlich die Kernaussage. Von daher müssen wir uns da keine Sorgen machen, denke ich. Ja, das dazu. Und dann hatten wir noch unser kleines Gewinnspiel. Ich hatte ja gefragt in der letzten Folge, wann wurde das erste Mal erwähnt, dass das Bienenvolk aus einem Ei eine Königin machen kann? Wir haben ein paar Antworten gekriegt. Eine richtige, und zwar von Gerhard Salomon hier auf YouTube. Herzlichen Glückwunsch. Er hatte die
Glückwunsch.
richtige Antwort. Und zwar 1568 von Jakob Nickel erwähnt. Jakob Nickel war der erste deutsche Autor, der über Bienen geschrieben hat. Und dieses Büchlein, ich werde es euch verlinken natürlich, findet ihr auch bei Google Books. Ich glaube um Seite 118, wobei ich nicht sicher bin, ob der bei der Google Books Version das auch die gleiche Seite ist, steht das. Ich habe erst kurz überlegt, ob ich euch das vorlese. Der Text ist aber doch sehr anstrengend und ich würde wahrscheinlich vor mich hin stottern. Aber schaut gerne selber nach. Es ist wirklich sehr, sehr interessant zu lesen. Und da steht etwas von Gewürschte, wo ich mich echt die ganze Zeit gefragt habe, was zum Teufel ist gemeint damit? Und ich habe dann einen ganz lieben Kollegen gefragt, den Guillaume, der sich wirklich auskennt und der hat direkt interpretiert, es sind die Eier, die damit gemeint sind. Ja,
Die
wirklich.
Würmchen.
Ja, Würmchen, Gewürschte, irgend sowas steht da, ja. Total spannend. Ich verlinke euch das. Könnt ihr mal nachschauen. Also Gerhard, du hast gewonnen. Und zwar hast du gewonnen, dass du uns ein Thema vorgeben darfst, über das wir in einer Folge sprechen. Wir sind ganz gespannt. Schreib uns doch gerne in die Kommentare, was du hören möchtest von uns. Und da kam noch ein total spannender anderer Kommentar von der Hobbyimkerei Querbeet. Die hatten via Instagram geantwortet. Und zwar haben die geschrieben, dass Aristoteles bereits geschrieben hat in seinen Aufzeichnungen, wozu Gelee Royal gut ist. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Leider habe ich dazu nichts finden können. Aber wenn irgendeiner von euch da bewandert ist mit diesen Texten und da uns vielleicht was zeigen kann, dann schreibt uns doch. Das finde ich unfassbar spannend. Also so altes Imkerwissen, das ist ja manchmal sehr erhellend, solche Texte zu lesen. Wie viel Wissen teilweise schon vor Jahrzehnten und auch Jahrhunderten bekannt war, was einfach zwischendurch wieder total aus dem Blick verloren worden ist und was wir heute teilweise neu entdecken, weil irgendwie einfach offensichtlich keiner mehr die alte Literatur liest. Wobei keiner nicht stimmt. Es gibt da so eine ganz liebe Kollegin aus der Schweiz, die Ingrid, die so etwas sammelt und die ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt hatte und mich auch ständig mit Texten versorgt. Super interessant, dieses Thema. Ich weiß, es ist so gar nicht dein Thema. Alte Texte und so.
Ist super spannend.
Ja, ich finde das super spannend. Ja, und da sind wir schon eigentlich fast bei unserem letzten Thema. Highlights und Aufreger. Hattest du was? Gar nichts. Noch nicht mal ein Aufreger. Also mein Aufreger war so ein bisschen
Winterflaute.
Imkerflaute. Okay.
Winterflaute.
Ah. Okay. Mein Aufreger war so ein bisschen der Dr. Böcking, aber das Thema hatten wir schon. Das Fass machen wir jetzt nicht neu auf. Aber ich hatte ein Highlight. Und zwar hat mich die, habe ich ein bisschen geschrieben mit, oh je, oh Gott, mit
Len
dem,
Griese Imker oder was?
ja genau, danke Michi von der Lenggriser Imker Manufaktur, danke, danke. Via Instagram, ich weiß gar nicht, wie wir ins Gespräch gekommen sind, irgendwie über den Podcast, glaube ich, und, haben wir so ein bisschen rumgealbert und rumgequasselt und dann haben wir uns gedacht, ja Mensch, so Imker-Memes und so, warum gibt es da eigentlich so wenig? Und dann haben wir einfach spontan bei Instagram mal so ein paar Sachen gepostet und das ist ganz schön durch die Decke gegangen. Wir hatten richtig Spaß ein paar Tage, haben wir so verschiedene Sachen gepostet und der Michi war da super kreativ, hatte so lustige Sachen sich ausgedacht. Also wenn ihr ein bisschen lachen wollt, Instagram Hashtag Imker-Memes. Ein Highlight. Also wirklich ein richtiges Highlight. Ja, leider sehen jetzt nur die YouTuber deinen Gesichtsausdruck. Das ist wirklich schade. Ihr könnt euch vorstellen, dass Marco nicht findet, dass es ein Highlight war. Das war mein Highlight. Wirklich.
Ist auch sehr lustig. Total, total lustig.
Und das Highlight der Highlights, Herr Michi hat ein Meme über Marco und mich gemacht. Ich habe das auch schon geteilt bei Social Media. Der ein oder andere von euch wird das schon gesehen haben. Und Marco ist die Grumpy Cat.
Dann muss man erstmal wissen, wer Grumpy Cat ist, ne?
Ja, ich gehe davon aus, dass die meisten das wissen, du noch nicht.
Ich wusste es nicht. Ja.
Ja.
Ja, das ist halt schlecht, wenn man über etwas lachen soll, wenn man noch nicht mal den Hintergrund weiß.
Der
Dann weiß man
Witz.
gar nicht, worüber man lachen soll.
Nein, nein, der Witz der Memes ist, dass man überhaupt nicht lachen soll. Entweder man hat diesen Humor oder man hat den nicht. Du hast ihn nicht. Ist okay.
Tja.
Und abschließend haben wir noch einen Filmtipp. Der ist sehr dringend, dieser Filmtipp. Der läuft nämlich nur noch bis zum 25.12. Ich habe den Film leider selber noch nicht gesehen.
2021, ne? Falls jetzt jemand das in 2023
Ja.
hört.
Genau. Die Waldimker des Urals. Und zwar läuft das auf Arte. Könnt ihr in der Mediathek nachschauen. Also wie gesagt, ihr könnt noch heute, morgen und übermorgen. Und dann hat sich schon wieder erledigt. Aber das wird man sicherlich früher oder später irgendwo finden.
Ah, also, ah, das ist nur noch in der Mediathek. Das läuft nicht am 25., sondern läuft nur bis zum 25. in der Mediathek. Okay.
Genau.
Die hatten schon sehr, sehr oft so Imker-Dokus. Die hatten auch mal so eine Reihe, ich glaube, mit 8 Filmen, 6, 8 Filmen. Irgendwie, ich glaube, da unten in Italien mit der Sicula, Sizilien oder irgendwie sowas, ne? Da hatten die mal Videos und also eine ganze Reihe von Imker-Filmchen.
Ja,
Das
und
war
die
relativ
sind auch teilweise
interessant.
sehr gut gemacht, ja.
Ja.
Ja. Genau, das ist
Ja,
unser
vielleicht
Filmtipp.
noch ein kleiner Ausblick für die nächste Sendung. Also wir wollen dieses Jahr noch eine machen. Und dann wollten wir mal so ein bisschen Fazit ziehen unseres Imkerjahres und so quasi auch einen kleinen Ausblick darauf bieten, was wir so imkerlich im nächsten Jahr jeweils in unseren Imkereien vorhaben.
Ach du
Und
Schreck, wollen wir das? Oder muss ich mir
natürlich,
mal schnell was überlegen?
es geht voran, ne? Keine Atempause.
Immer weiter, immer weiter.
Und wenn jemand Fragen dazu hat, im Speziellen, kann er sie gerne stellen und dann werden wir darauf eingehen. Also sofern wir das für adäquat erachten, darauf einzugehen.
Sofern wir das für adäquat erachten. Also ihr könnt uns immer jede Frage schicken und wir
Ja, ob man die
versuchen
dann
alles.
beantwortet, ist eine andere Sache, ne?
Ja, bisher haben wir, glaube ich, jede Frage beantwortet.
Ja, mich schreibt ja eh keiner an, deshalb ist das.
Also die Leute, die uns bei YouTube schreiben, schreiben uns beide an.
Ach
In
so.
den Kommentaren. Und da
Ich hatte
antwortest du
eigentlich,
ja
weil
auch
ich hatte
sehr
eigentlich immer
fleißig.
gedacht, die schreiben nur dich an.
Ja, genau. Du antwortest auch immer sehr fleißig da. Ja. Wir haben uns auch
Ja.
angewöhnt, dass wir dazu schreiben, wer antwortet, weil unsere Antworten ja immer sehr unterschiedlich ausfallen.
Warum haben wir uns das angewöhnt?
Keine Ahnung.
Weil ich das wollte.
Ach so, war das so? Na
Ja.
dann. Wolltest. Okay, ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde, also gut im Zeitplan. Und dann sind wir sehr gespannt auf eure Rückmeldungen zu dieser Folge und sehen uns, hören uns zur nächsten Folge.
Nächste Woche, dieses Jahr noch.
Genau. Alles klar.
Tschüss.
Ciao.